Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich da richtig bin. Euer beratender Kapitän hat mich eingeladen in sein Kirchenschiff. Schaut ein bisschen anders aus wie auf unserem Schiff, muss ich schon sagen. Du hast ganz schön viele Sklaven. Da sitzen alle in die Bänke, nur die Ruder fehlen. Wir Piraten müssen das alles selber machen, wir haben keine Sklaven. Man muss selber ans Ruder. Deswegen habe ich auch solche Muckis. Und meine Schatzkiste habe ich dabei. In meiner Schatzkiste, gibt es da irgendjemanden, der vielleicht auch eine Schatzkiste zu Hause hat? Ja. Du hast auch eine Schatzkiste? Nicht? Bitte, eine Schatzkiste ist lebensnotwendig. In der Schatzkiste habe ich nämlich die wichtigsten Dinge drin. Wollt ihr sehen, was ich da drin habe? Meine Juwelen. Ha, und dann habe ich noch einen Schatz drin, den sage ich euch noch nicht. Weil zuerst müsst ihr mir was beantworten, weil der Piratenkapitän hat mich eingeladen, weil ich euch was erklären muss. Wir Piraten haben nämlich, wir leben ja am weiten, weiten Meer. Und da ist noch vorne Meer. Und noch hinten mehr und noch rechts mehr, das ist zwar links, und das zweite rechts auch mehr. Überall mehr. Aber jetzt müssen wir mit unseren Schiffen trotzdem irgendwo hinfahren und das ist nicht so einfach. Und deswegen brauchen wir was. Aber das erkläre ich euch gleich davor, müsst ihr mir was erklären. Und ein paar von die Perlen würde ich mit euch teilen, falls ihr was wisst. Also, ich habe da was mitgebracht. Das zieht mir die Hose so die ganze Zeit runter, weil das ist so schwer. Wer kann sich vorstellen, was das ist? Soll ich es euch zeigen? Was könnte das sein? Schwer ist es. Da tut es gar nichts. Aber es gibt Dinge, da bewirkt es schon was. Am Glas nicht, am Holz nicht. Aber am Eisen bewirkt es was. Was könnte das sein? Ein Magnet, wer weiß das? Wer hat das gewusst? Der Armin kriegt eine meiner ersten Perlen. Du, die habe ich im Kampf erworben. Ah, ein Magnet, richtig. Was bewirkt denn ein Magnet? Ein bisschen was habe ich schon verraten, weil jetzt habe ich mein wertvolles Ohrringel verloren. Was bewirkt denn so ein Magnet? Er zieht was an. Mich zieht er nicht an. Funktioniert nicht. Wen zieht der an? Er zieht was an, genau. Er zieht was an. Eisen? Das war der Dieter. Eisen zieht der Magnet an, genau. Ah, der Magnet zieht Eisen an. Jetzt meine Frage, ich meine, das ist ein relativ kleiner Magnet. Gehen wir in die Schatzkiste. Ein relativ kleiner Magnet, den ich da habe, aber der ist auch ganz schön stark. Aber da gibt es, wer weiß das, den allergrößten Magnet auf dieser Erde. Wo ist der? Die Erde selber, der Dieter ist ganz scharf auf meine Perlen, ich sehe schon. Die Erde selber ist der größte Magnet, richtig. Und wisst ihr was? Den brauchen wir Piraten. Der ist zwar da ganz drin in der Erdkugel, da ganz, ganz tief unten, aber den brauchen wir Piraten, weil da haben wir noch einen Schatz. Wir haben noch einen Schatz. Wer kennt sowas? Matthias. Ein Kompass, genau, das ist auch unser Schatz. Du kriegst auch eine Perle von mir. Ein Kompass, richtig. Nun, der Kompass, habt ihr schon mal so einen Kompass gesehen? Kennst du das? Ja, schau mal. Vielleicht mögt ihr den Kompass an die Kinder austeilen und die Erwachsenen, die ausschauen wie Kinder. Ihr dürft es jetzt entscheiden. Also da gibt es so einen Kompass. schaut alle aus wie Kinder. Das sind Komplimente. Also, ein Kompass. Auf diesem Kompass stehen ganz viele Zahlen, so ähnlich wie bei einer Uhr drauf, aber vor allem sind da Zeiger drauf, die sich die ganze Zeit bewegen. Gibt es da vielleicht noch irgendeinen Piraten, der mir helfen kann, das zu erklären? Keine Piraten hier? Ich sage euch was, es gibt am Land auch so etwas Ähnliches wie Piraten, die kennen sich auch Vollgas aus mit den Kompassen, das sind nämlich die Pfadfinder. Die leben nicht am Meer, sondern die leben am Land und die kennen sich auch aus mit den Kompassen. Gibt es da einen Pfadfinder? Oi, oi, oi. Ah, da haben wir einen Pfadfinder. Der kennt sich ja aus. Ich hoffe, der kritisiert mich jetzt nicht, wenn ich das falsch erkläre. Also, bei uns auf der Erde, die ungefähr so gestaltet ist, so rund, wie wir das heute bei der Sonne schon gezeichnet haben, da ist in der Mitte drin der Magnet und es gibt oben einen Nordpol und unten einen Südpol. Könnte man denken, aber das Blöde ist, der Nordpol ist oben und der Südpol ist unten. Das ist aber eigentlich wurscht. Und diese, da gibt es einen, mein Affel, sitzen bleiben da. Und diese zwei Nadeln da, die da sind, diese zwei Zeiger vom Kompass, die richten sich immer wonach aus? Wer weiß das? Bitte? Nach dem magnetischen Nordpol, genau, der im Südpol ist, aber das lassen wir weg. Nach dem magnetischen Nordpol richten Sie die aus. Können Sie die wunderschöne Perle an den Hartmut weitergeben? Genau, immer. Das heißt, es ist egal, ob ich dort stehe oder da stehe oder dort stehe, immer. Diese Nadel zeigt immer nach Norden. Das heißt, wenn ich jetzt den Kompass habe, dann lege ihn, wenn ihr jetzt einen habt, könnt ihr den ganz flach hinlegen, dann könnt ihr so lange drehen, bis euer Zeiger nach Nord-Süd zeigt. Also die gegensätzliche Richtung ist ja Norden. Jetzt wissen wir, wo Norden ist, oder? Wer weiß, wo Norden ist? Wer einen Kompass hat, der zeigt jetzt in die Richtung, wo Norden ist. Ganz genau, da drüben ist der Norden. Das wissen wir alle, hundertprozentig, überall auf dieser Welt, weil der Zeiger immer noch Norden zeigt, egal wo wir sind. Immer. Jetzt brauche ich aber noch was Zweites in meiner Schatzkiste, damit mir der hilft. Weil wenn ich mitten am Meer bin, weiß ich zwar, wo der Norden ist, aber wenn ich nicht weiß, wo ich bin und wenn ich nicht weiß, was im Norden ist, ist das noch relativ wenig. Das heißt, ich habe noch einen zweiten Schatz. Eine Landkarte. Und da ist der Kompass aufgezeichnet. Und wisst ihr warum? Weil ich nämlich beides brauche. Ich brauche meinen Kompass und ich brauche die Landkarte. Und gemeinsam weiß ich immer, wohin die Reise geht. Gemeinsam kenne ich mich aus. So, und jetzt überlasse ich das Wort eurem Piratenkapitän, der wird euch weiterführen.
Weil ich habe auch eine Schatzkiste mit und die habe ich da drinnen. Und meine Schatzkiste ist rammelvoll mit Schätzen. Vielleicht habt ihr ja auch so eine zu Hause. Und weil ich nicht neidig bin, teile ich heute aus meiner Schatzkiste mit euch. Und zwar teile ich mit euch den Predigttext und der steht in Matthäus Kapitel 3. Und wem es möglich ist, der kann dazu aufstehen. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Da erklang eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete, 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete: In der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.
Gerne Platz nehmen. Soweit die Worte aus unserer Heiligen Schrift. Ich habe gerade noch den Hinweis bekommen, ich sollte vielleicht erklären, wieso ich vorhin aufgestanden bin und in die Reihen geschaut habe. Wir hatten eigentlich für heute geplant, dass wir die Mitarbeiter aus dem KIGO, die sich Ende letzten Jahres neu und frisch gemeldet haben, diesen wichtigen Dienst zu tun, die wollten wir eigentlich heute segnen. Aber weil eine Krankheitswelle gerade rumgeht, sind so viele krank, dass wir jetzt spontan gesagt haben, wir holen das ein anderes Mal nach. Also nur das zur Erklärung. Ohne Kompass, ohne Karte kann man sich echt schnell verirren. Ich meine, heute haben wir Google Maps, da geht das alles nochmal anders, aber Kompass und Karte sind wichtig. Wir werden darauf zurückkommen. Aber zuvor habe ich ein kurzes Rätsel für euch mitgebracht. Und zwar die Frage: Woher stammt folgender Satz? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Kennt das jemand? Es ist eine Werbung, ist eine Snickers-Werbung, also eine Werbung für einen Schokoriegel. Von Werbung kann man ja halten, was man will, aber meistens treffen sie irgendwo einen wahren Punkt. Und hungrig sein macht was mit uns Menschen. Also ich glaube, da haben sie einen wahren Punkt getroffen. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Wenn Menschen hungrig sind, dann verändern sie ihre Prioritäten. Alles andere wird auf einmal unwichtig, denn man hat ständig Essen im Kopf. Man will ja irgendwie den Hunger loswerden. Ich weiß ja nicht, kennt ihr so Menschen, die ganz unausstehlich werden, wenn sie hungrig sind? Ja, es war jetzt nicht gemeint, dass sich jemand meldet, aber es ist okay. Also du kennst jemanden, du bist nicht die Person, oder? Also okay, gut, hätte nicht nachfragen sollen. Hungrige Menschen sind gereizt und lassen sich mitunter zu etwas hinreißen, was sie sonst nicht tun würden. Und wir haben in unserem Text gerade von Jesus gehört, dass er auch hungrig gewesen ist. Und zwar so richtig. Im Erzgebirge gibt es, dort kommt ja meine Frau her, dort gibt es so einen Begriff, das nennt sich Wanstrammeln, das heißt Bauchschmerzen. Und man kann Bauchschmerzen haben vor lauter Hunger. Und so stelle ich mir das vor, Jesus hatte richtig Wanstrammeln. Dem hat der Bauch gekrummelt, denn er hat 40 Tage gefastet und nichts gegessen. Oh, nett, habe ich das falsch erklärt mit Wanstrammeln? Also ihr kennt es nicht. Oh, dann ist es vielleicht Familiensprache. Jesus war in der Wüste und dort gab es nichts zu essen. Aber dass Jesus dort nichts zu essen hatte, das war kein Zufall und das war auch kein Pech. Es lag nicht daran, dass er seine Jausenbox zu Hause vergessen hat, denn Jesus hat bewusst auf Essen verzichtet. Manche Menschen machen das ja auch heute aus gesundheitlichen Gründen, aber Jesus hat aus anderen Gründen gefastet, aus religiösen. Auch das machen heute Menschen manchmal. Sie fasten, um sich auf Gott auszurichten. Diese Fastenzeit ist ganz oft eine Zeit des Gebets und ich glaube, aber Jesus ist diese Fastenzeit in der Wüste, ein Teil davon ist Gebet. Aber bei Jesus steckt noch mehr dahinter. Mehr als diese spirituelle Reise, dieses innere Ausrichten auf Gott, ist es vor allem eine Prüfungszeit. Da werden die getestet, so wie in der Schule wir Tests und Prüfungen haben. In der Wüste, da wird der Sohn Gottes nämlich auf die Probe gestellt. Die Zeit in der Wüste ist eine Zeit der Prüfung. Jesus, das haben wir ja gehört, hat sich im Erwachsenenalter gerade erst mit Wasser taufen lassen und hat dann diesen Zuspruch gekriegt von Gott, dass er der Sohn Gottes ist. Und direkt danach wird Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt und für 40 Tage auf die Probe gestellt. In der Wüste, da wird sich zeigen, ob der Sohn wirklich der Sohn Gottes ist. Also irgendwie so wie ein Vaterschaftstest, nur umgekehrt, ein Sohnschaftstest, wenn man so will. In der Bibelgeschichte, da haben wir gehört, dass Jesus aber nicht allein in dieser Wüste war. Da war noch jemand dabei. Könnt ihr euch erinnern, wer war denn dabei in dieser Wüstenzeit, wo Jesus gewesen ist? Wer wurde genannt? Wer war dabei in der Wüste? Frage an euch. Der Teufel, Verführer, wir haben schon unterschiedliche Namen gehört, genau. Ich glaube, in dieser Übersetzung wurde er der Versucher genannt. Und so will ich den auch jetzt weiter nennen. Teufel ist richtig, aber wenn man an Teufel denkt, ich weiß nicht, dann kommen irgendwie so ein Krampusgesicht mit Hörner, irgendwie so ganz wilde, schreckliche Bilder in Erinnerung. Und darum geht es eigentlich gar nicht, denn die Bibel beschreibt gar nicht so, wie der Teufel ausschaut. Die beschreibt vielmehr, was dieser Versucher macht. Er wird als einer beschrieben, der es liebt, Unordnung in die Welt zu bringen. Darum hat er auch den Namen Diabolos, also Durcheinanderwerfer, bekommen. Er wird auch der Versucher genannt, denn er versucht uns von einem guten Weg mit Gott wegzubringen. Und wenn ihm das gelingt, dann wird er zum Ankläger, denn er klagt uns bei Gott an, er verpetzt uns, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Und dieser Versucher, er ist ein Gegner von Gott. Obwohl er eigentlich gar keine Chance gegen Gott hat, liebt er es, uns das Leben schwer zu machen. Und dieser Versucher wird jetzt in der Wüste versuchen, Jesus, den Sohn Gottes, von seinem Weg abzubringen. Wisst ihr, Jesus, der ist eigentlich gar nicht der Erste, der diesen Titel Sohn Gottes trägt. Es hat schon mal jemanden gegeben, der auch in der Wüste gewesen ist und auch auf die Probe gestellt worden ist. Und der hat auch den Titel Sohn Gottes bekommen. Das war lange Zeit, bevor Jesus in der Wüste gewesen ist. Da hat Gott diesen berühmten Mann mit dem Namen Mose den Auftrag gegeben, dass er das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreien soll. Und Gott hat zu ihm gesagt, geh zum ägyptischen König, dem Pharao, und sag zu ihm Folgendes. So spricht Gott der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich befehle dir, dass du meinen Sohn, das Volk Israel, ziehen lässt, damit es mir dient. Volk Israel ist auch als Sohn Gottes bezeichnet worden. Und über einige Umwege hat es dann geklappt. Das Volk Israel darf aus Ägypten fliehen, es geht durchs Wasser durch und befindet sich dann auf einmal in der Wüste. Und dort, in dieser neu gewonnenen Freiheit, sind sie mit Versuchungen konfrontiert. Und jetzt ratet mal, wie lange dieses Volk Israel da in der Wüste ist. 40 Jahre. Genau, und diese Geschichte vom Volk Israel, 40 Jahre in der Wüste, genau das erlebt Jesus jetzt im Schnelldurchgang. Nicht 40 Jahre lang, sondern 40 Tage. Und da sehen wir ganz viele Parallelen. Da ist der Sohn Gottes, der aus dem Wasser kommt und dann in der Wüste auf die Probe gestellt wird, mit Versuchungen konfrontiert wird. Die Belastbarkeit der Beziehung zu Gott wird auf einmal herausgefordert. Und wir lesen oder wir wissen, wie es dem ersten Sohn Gottes, diesem Volk Israel, da in der Wüste gegangen ist, als sie richtig Wandstrammeln hatten, als der Bauch geknurrt hat, als sie Hunger gehabt haben in der Wüste. Da waren sie auf einmal nicht mehr sie selber. Sie haben angefangen, sich zu beschweren und zu jammern. Da haben sie gesagt, wären wir doch nur damals in Ägypten geblieben, in der Sklaverei, da gäbe es ganze Töpfe voller Fleisch und Gulasch und Brot bis zum Abwinken. Aber hier in der Wüste gibt es nur Hunger und Sand und Steine und noch mehr von Sand und Steinen und Hunger. Lieber in Ägypten wegen der Arbeit sterben, als hier in der Wüste vor Hunger. Der Hunger hat sie auf die Probe gestellt und hat irgendwie so einen Keil zwischen Gott und Israel gebracht. Das ist ein bisschen so wie dieser Kompass, der auf einmal abgelenkt wird. Wenn ein Magnet, wenn eine Versuchung dazukommt, auf einmal waren andere Dinge wichtig und sie haben den Blick für Gott ein Stück weit verloren. Sie haben gezweifelt, ob Gott wirklich für sie da ist, ob Gott wirklich ein guter Vater ist, ob Gott wirklich seine Versprechen hält. Immer wieder war da die Versuchung. Immer wieder, vor allem dann, wenn es ihnen an etwas gemangelt hat. Dann haben sie Gott nicht so richtig vertrauen können und haben ihm stattdessen Vorwürfe gemacht. In der Wüste hat sich immer wieder gezeigt, dass das Volk Israel, dass dieser Sohn Gottes, wie er genannt wurde, in seiner Beziehung zu Gott ein Wackelkandidat war. Wenn es gut lief, waren sie juhu, happy, hurra, alles gut und schön. Und wenn es schwierig war, dann haben die echt richtig zu kämpfen gehabt. Aber wie war das jetzt eigentlich in dieser Wüstenzeit, in der Jesus gewesen ist, wo er mit Hunger konfrontiert war, wo er herausgefordert war? Da hat ihm doch der Versucher gesagt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, so Klammer auf, so wie es in deiner Taufe behauptet worden ist, dann befiehl doch einfach diesem Stein dort vorne, dass es zum Stück Brot wird. Und wisst ihr, was richtig fies ist an dieser Versuchung? Jesus hatte ja als Sohn Gottes die Macht. Er hätte es ja sogar machen können. Später hat er es sogar gemacht, also nicht genau so, aber da hat er durch ein Wunder aus 5 Broten und 2 Fischen ganz viel Essen gemacht, damit 5000 Leute satt werden, über 5000 Leute. Jesus hätte ohne Probleme in der Wüste diesen Stein in ein Brot verwandeln können, um seinen Hunger zu stillen. Der Versucher hat versucht, aus Jesus diesen göttlichen Sohn rauszukitzeln, damit Jesus sich als Gottes Sohn beweist und sagt, guckt mal, so stark bin ich. Das ist meine Macht. Klingt doch irgendwie logisch, oder? Wenn der Sohn Gottes wirklich der Sohn Gottes ist, dann braucht er das doch nur zu beweisen, indem er seine göttliche Macht zeigt, dass er Dinge tun kann, die sonst niemand tun kann. Aber das ist eine billige Ablenkung, wie bei diesem Kompass und dem Magneten, der plötzlich ein Stück weit abgelenkt wird. Darf ich mal beim Magneten vorbei? Da, auf einmal zeigt er woanders hin, weil er was anderes wichtig geworden ist. Auf einmal ist er ganz woanders ausgerichtet. Der Versucher versucht, Jesus von seiner Ausrichtung, von seinem Weg, von seiner Orientierung wegzubringen. Und das Gemeine, ich habe schon angedeutet, die Versuchung lag ja nicht ganz daneben. Aber ein kleines bisschen daneben ist halt auch daneben. Und genau darin liegt die Versuchung. Jesus wird später noch seine göttliche Macht zeigen, aber jetzt war noch nicht die Zeit dafür. Denn die Wüstenzeit ist für was anderes da. Die göttliche Macht ist für den Sohn Gottes nicht das Wichtigste. Hat jemand eine Idee, was für diesen Sohn Gottes das Allerwichtigste sein könnte? Worum geht es beim Sohn Gottes sein? Frage an euch. Ich lüfte es sonst auch gleich gerne. Wie bitte? Der Gehorsam, ja. Die Ausrichtung auf Gott. Sohn Gottes sein bedeutet Sohn Gottes sein. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber das ist vor allem ein Ausdruck von einer Beziehung, von einer Verbindung zu Gott. Diese Ausrichtung auf Gott, das ist das, was ganz wichtig ist für diesen Sohn Gottes, die Beziehung zu Gott. Und um das zu zeigen, dass er in Beziehung zu Gott ist, dass er da drin wächst, dass das sein Ding ist, dass das seine Priorität ist, in Beziehung mit Gott zu sein, dazu ist diese Wüstenzeit da. Lasst mich 2 Verse vorlesen, wo Gott über die Wüstenzeit spricht, die damals Israel erlebt hat. Da heißt es, erinnere dich Israel, also genau, wer es nachlesen will, 5. Mose Kapitel 8 ab Vers 2. Erinnere dich Israel an den Weg, den der Herr dein Gott dich geführt hat. 40 Jahre lang hat er dich durch die Wüste geführt. Er wollte dir zeigen, wie sehr du ihn brauchst. Klammer auf, Beziehung. Er wollte dich prüfen und herausfinden, was in deinem Herzen vorgeht. Klammer auf, Beziehung. Wirst du seine Gebote befolgen oder nicht? Klammer auf, Beziehung. Er hat dir gezeigt, dass du ihn brauchst. Klammer auf, Beziehung. Erst, das ist ein bisschen fies, erst ließ er dich hungern, dann gab er dir Manna zu essen. Das hattest du bis dahin nicht gekannt, auch deine Vorfahren nicht. Der Herr hat dir gezeigt, der Mensch lebt nicht von Brot. Nein, was der Mund des Herrn spricht und gebietet, davon lebt der Mensch. Der Mensch lebt aus dieser Beziehung mit Gott. Das ist die Priorität, auf die es für den Sohn Gottes ankommt. Nicht seine Macht, sondern dass er in Beziehung mit dem Vater ist. Diese Vertrauensbeziehung, die ist der Knackpunkt. Weiß der Sohn Gottes, dass er vor allem in seinem Leben Gott braucht? Vertraut der Sohn Gottes, dass Gott zur rechten Zeit auch mit dem Nötigen versorgen wird. Das ist das Wichtigste, was den Sohn Gottes in dieser Wüstenzeit ausmacht. Und nicht das Ausüben von Macht, nicht das Vermeiden von materiellem Mangel und körperlicher Not. Das ist das, wo das Volk Israel immer wieder dieser Wackelkandidat war, weil sie den Versuchungen ihres Lebens immer dann, wenn es gezwickt hat, auch nachgegeben haben, weil sie sich von Gott ablenken lassen haben, so wie der Kompass vom Magnet abgelenkt wird. Auf einmal waren andere Dinge wichtiger. Und ich glaube, das ist auch für uns heute wichtig. Zum einen, weil auch du und ich, weil wir als Kinder Gottes bezeichnet werden. Und zum anderen, weil wir auch diese Wüstenzeiten kennen, wo wir herausgefordert sind, wo die Beziehung zwischen Gott und uns für uns auf dem Prüfstand steht. Darf ich kurz ganz frech sein? Wir haben heute von zwei unterschiedlichen Arten vom Sohnsein gehört. Die Art und Weise, wie Israel Sohn gewesen ist und die Art und Weise, wie Jesus Sohn gewesen ist. Und meine freche Vermutung ist, wir fühlen uns dem einen deutlich näher, weil wir es aus unserem eigenen Leben kennen. Also zumindest bei mir ist es so, dass ich die Versuchung, die Israel da immer wieder erlebt hat und dass sie darin auch versucht worden sind und dass die Ablenkung vom Versucher geklappt hat, das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Dass ich mich in Situationen frage, boah, das, was mir Gott gibt, ist eigentlich gar nicht genug. Es reicht gar nicht, um meine Herausforderungen zu meistern. Der Kompass ist das eine, das mich daran erinnert, dass ich mich in meinem Leben trotz allem immer wieder auf Gott ausrichten soll. Und dass ich alles, was mich versucht, möglichst weit wegbringen soll. Weil der Magnet, das haben wir ja vorher gesehen, wenn ihr jetzt auf euren Kompass schaut, dann ist der Magnet total egal. Sobald die Versuchung nahe kommt, sobald wir der Raum geben, wird sie uns irgendwo ablenken und vom richtigen Weg abbringen. Das mit dem Kompass haben wir jetzt schon ein bisschen gehört, aber das mit der Landkarte hat die Frau Piratin vorher erklärt, dass wir wissen müssen, wo stehen wir denn eigentlich. Und im Glauben, da ist unsere Landkarte, ist die Bibel. Jesus hat aufgrund der Bibel sagen können, wo er sich befindet, nämlich in der Wüstenzeit. Und er konnte sagen, worauf kommt es jetzt auf mich an? Es geht jetzt in dieser Wüstenzeit darum, dass ich mich besonders an Gott orientiere. Gott ist jetzt Priorität. Ich brauche vor allem Gott, auch wenn die materielle Not gerade drückt. Ich brauche Gott, ich will lernen, ihm zu vertrauen. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir auch für heute lernen können. Dass all das Materielle zwar wichtig ist, aber unser Leben nicht erfüllt. Das Essen ist gut und schön, aber es erfüllt unser Leben nicht. Das nächste Spielzeug, das nächste Bauprojekt, der nächste Step auf der Karriereleiter, alles cool, alles fein, aber alles wird unser Leben nicht ganz erfüllen. Egal, was wir an materiellen Dingen uns wünschen, an Zielen oder an Errungenschaften, alles, was diese Welt zu bieten hat, all das ist wie das Brot, von dem Jesus sagt, der Mensch lebt nicht davon allein, sondern von einem jeden Wort, das Gott uns gibt. Das ist eine geistliche Wahrheit, die, glaube ich, über jeden Menschen gilt. Aber gerade als Kinder Gottes sollten wir das vor Augen haben. Wir brauchen Gott in unserem Leben. Das alles andere, das Materielle, kann uns nicht so ausfüllen, wie das Gott tun kann. Wir brauchen diesen himmlischen Vater, die Beziehung zu ihm, das Verbundensein mit ihm. Wüste hin oder her. Die große Versuchung in dieser Welt ist, dass wir glauben, dass wir andere Dinge noch viel wichtiger brauchen, als dass wir Gott brauchen. Und dieses Fasten und die Wüstenzeit kann uns helfen, unseren Kompass neu zu kalibrieren, weil wir alles andere mal weghalten, was uns sonst versucht, was sonst unser Leben ausfüllt. In erster Linie brauchen wir Gott. Denn der Mensch, wir Menschen, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das Gott uns gibt. Und das lädt uns, glaube ich, dazu ein, dass wir uns immer wieder neu auf diesen Gott ausrichten, dass wir immer wieder sagen, ja, jetzt bin ich hier, hier bin ich, hier ist mein Herz, ich möchte dir begegnen. Und das lade ich uns ein, dass wir das auch mit dem nächsten Lied machen, dass wir zu Gott sagen, hier bin ich, hier ist mein Herz, ich möchte jetzt dir begegnen.